WDR 5 Tischgespräch.
Das Tischgespräch in der ARD-Themenwoche zum Glück kommt heute aus einem Hotelzimmer in Hamburg. Mein Gesprächspartner hält mittlerweile so viele Vorträge in Deutschland, dass er gar keine eigene Wohnung mehr hat, sondern von Hotel zu Hotel reist. Willkommen, Robert Betz.
Hallo, grüß
dich. Sie haben hier schön dekoriert mit Tannenzapfen und einer Kerze. Wir stimmen uns schon auf den Advent ein, obwohl wir noch November haben. Sie sind studierter Psychologe und Sozialpädagoge und ziehen mit Ihren Vorträgen über das Leben oder vielleicht besser über die subjektive Sicht auf sich selbst und das Leben eine wachsende Zahl von Menschen an. Ihr Buch »Willst du normal sein oder glücklich?« steht auf der Spiegel-Bestsellerliste und damit möchte ich passend zur ARD-Themenwoche natürlich auch anfangen und Sie zunächst fragen, sind Sie selbst normal oder glücklich?
Ja, natürlich glücklich, sonst würde ich den Leuten nicht erzählen, wie man glücklich wird. Das wäre etwas unglaubwürdig.
Warum sind normale Menschen Ihrer Ansicht nach denn nicht glücklich?
Weil wir alle unter einer normalen Erziehung genießen oder unterliegen. Und die läuft darauf hinaus, dass wir in den ersten 6 Jahren lernen, uns selbst zu verurteilen. Weil wir kritisiert und verurteilt werden, weil wir uns Aufmerksamkeit und Liebe verdienen müssen, durch brav sein, nett sein, lieb sein, fleißig sein, pflegeleicht sein, wird all das, was nicht in dieses Schema passt, verurteilt, wir werden verurteilt und in der Folge verurteilt sich das Kind selbst. Und ein Mensch, der gelernt hat, in der Kindheit sich selbst zu verurteilen, der kann einfach nicht glücklich werden. Er muss erst merken, dass er sich selbst die Liebe entzogen hat. Und ein Mensch, der sich selbst verurteilt, verurteilt auch andere. Und das ist wahrlich kein glückliches Leben.
Bevor wir jetzt auf das eingehen, was Sie in Ihren Vorträgen erzählen, auch Robert Betz war mal ein ganz normal unglücklicher Mensch, ein Kind, das, wie Sie sagen, gelernt hat, sich zu verurteilen. Sie haben nach dem Studium zunächst für Werbeagenturen und als Manager in einem amerikanischen Industrieunternehmen gearbeitet. Sie hatten infolgedessen mit Panikattacken zu tun und haben Ihrem Leben dann mit 42 Jahren eine völlig neue Richtung gegeben. Erzählen Sie uns davon.
Ja, also so ganz ein unglücklicher Mensch war ich die längste Zeit nie. Ich war eigentlich immer schon ein fröhlicher Mensch.
Schön für Sie. Ich stamme ja auch aus dem Rheinland.
Ja, genau, das hilft auch. Und auch schon vor dem Studium, Abendgymnasium, Zivildienst, Lehre zum Industriekaufmann, das waren sehr gute Zeiten, schöne Zeiten. Bin ich dem Leben sehr dankbar für. Aber wie gesagt, als unbewusster junger Mensch rutschen Sie dann, wie viele junge Männer, viele junge Frauen, in so ein Leistungsfahrwasser. Sie haben Erfolge, sie gehen zu einer Firma, von einer zu einer Firma. Und so bin ich dann 1986 zu einer amerikanischen Firma gegangen, bei Düsseldorf, habe mich da sehr wohl gefühlt, konnte mich da richtig austoben, habe sehr viel Verantwortung bekommen und es hat Spaß gemacht. Und das ging 9 Jahre, aber am Ende waren es 80 Stunden die Woche und wie viele Männer definieren sich junge Männer sehr stark über Leistung, über Erfolge im Beruf, vernachlässigen alles andere, haben keine Zeit für sich, wenig Zeit für Partner oder Freunde. Und so ist das so in so eine Einseitigkeit gerutscht, die man dann erst merkt, wenn es zu spät ist, aber wenn so Krisensymptome kommen. Der eine hat einen Burnout, der andere kriegt Panikattacken oder Schlafstörungen oder sonst was. Und da war das bei mir so ein schönes, gutes Signal, was ich am Anfang nicht schön fand, aber heute sehr dankbar bin, denn da konnte ich dann etwas Wesentliches ändern. 1995 war das.
Was haben Sie geändert?
Ich fühlte, dass es Zeit war, diesen Job zu verlassen, weil sich eh alles wiederholte, weil so eine Sinnlehre da war. Und weil ich wenig Zeit für mich hatte und habe dann diesen Job gekündigt, bin von Düsseldorf weg, bin 2 Monate erstmal wandern gegangen in der schönen Eifel, was ich öfter tue, noch heute, und habe da Klarheit bekommen, dass die nächste Station München ist. Und bin dann nach München gezogen, nochmal ganz von vorne angefangen, eine Zimmerwohnung, dann bald näher München zum Wörthsee und habe dann in den Folgejahren einfach sehr viel Zeit für mich gehabt. 3-4 Jahre. Zwar gearbeitet, aber nur so, dass die Miete reichte, minimales Niveau, nicht 80 Stunden, auch keine 40 Stunden die Woche. Und hatte, wie gesagt, sehr viel Zeit für mich. Und da bin ich sehr zu mir gekommen, sehr zur Besinnung gekommen. Hatte das erste Mal seit 20 Jahren wieder Zeit oder 15 Jahren Zeit für Bücher, für andere Seminare, für die Natur, zum Bergsteigen. Und das hat mir saugut getan.
Und haben in dieser Zeit dann das entwickelt, was Sie mittlerweile auf Ihren Vorträgen erzählen.
Ja, genau.
Dazu wollen wir jetzt natürlich kommen. Sie schreiben nicht nur Bücher, sondern haben mittlerweile auch über 100 CDs ja schon veröffentlicht mit eben diesen Vorträgen und auch Meditationen. Es gibt Titel wie Schluss mit der Jammerei, Raus aus den alten Schuhen oder Mach endlich was aus deinem Leben. 25.000 Menschen kommen Ihren Angaben zufolge jedes Jahr zu Ihren Vorträgen und Seminaren.
Heute sind es schon 50.000 bis 60.000.
schön für Sie. Ja. Hunderttausende hören ihre CDs und besuchen Ihre Website. Sagen Sie uns, was ist das genau, was Sie dort vermitteln?
Eine Anleitung zum glücklichen Leben, wie das Buchtitel auch sagt. Ich bringe sozusagen, erläutere, wie wir zu dem geworden sind, was wir heute sind. Besser gesagt, wie wir diese unsere Lebenswirklichkeit, heißt Körperwirklichkeit, Partnerschaftswirklichkeit, berufliche Wirklichkeit und auch psychische Befindlichkeit erschaffen haben, heißt die meisten Menschen, obwohl wir heute in einem der reichsten Länder der Welt leben. Wir haben sehr lange Jahre Frieden seit 1945. Das sind 68 Jahre, so lange gab es in Deutschland noch nie Frieden. Wir haben einen stetig steigenden Wohlstand für so viele Menschen, wie es noch nie hatten. Aber die meisten Menschen sind nicht im Frieden, sind unzufrieden, mosern, jammern, wie der eine Titel heißt, meckern, verurteilen sich und andere. Heißt, im materiellen Bereich haben wir Fülle, aber im psychischen und im physischen Bereich immer weniger Fülle, Gesundheit, Wohlbefinden. Und dort erläutere ich den Menschen sehr genau, warum sie zum Beispiel, warum ihr Körper krank geworden ist, was sie damit zu tun haben, warum es Ärger im Beruf gibt, warum der Chef nicht so ist, wie sie ihn gerne hätten, warum andere Kollegen mobben, warum das Kind Probleme macht, warum die Partnerschaft früh auseinandergeht, warum es in der Sexualität nicht klappt. Also all diese Dinge glaube ich verstanden zu haben und sag nicht, ihr müsst das glauben, ich biete das an und die Erfahrung ist, die meisten Leute verstehen sofort. Nicken oder lachen vor Bestätigung und das spüren sie richtig, sagen, der hat mich, der kennt mich.
Erklären Sie das mal genauer. Was haben Sie verstanden?
Oh, das wäre jetzt sehr lange, wenn ich das alles ausführen müsste. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Dass der Mensch von Haus aus ein schöpferisches Wesen ist, ausgestattet mit großer Schöpferkraft, bestehend aus Gedanken, Worten und Handlungen, die er unbewussterweise in die Welt schickt und die etwas machen. Das sind nämlich Energien, die tatsächlich unsere Körper- und psychische Wirklichkeit und äußere Ereigniswirklichkeit erschaffen.
Also wir erschaffen mit unseren Gedanken unsere Realität.
Gedanken, Worte und Werke, wie es damals hieß und heute heißt. Und dazu über die Gefühle, die wir nicht bejahend fühlen, sondern unterdrücken und die dann unseren Körper zum Beispiel krank machen, aber die auch die Knöpfe schaffen, die andere Menschen dann drücken, unsere Knöpfedrücker, über die wir uns aufregen. Heißt, wir erschaffen in den ersten 20 Jahren eine Menge Unfrieden, eine Menge unterdrückter Gefühle, mit sehr viel Verurteilung uns selbst, dem Leben und anderen gegenüber. Und das sorgt dann dafür, dass die meisten Menschen ab 35, 40, 45 in eine von vielen Krisen rauschen. Krankheit, Unfall, Partnerschaftsenttäuschung etc.
Auf die Krankheit möchte ich gleich noch besonders kommen. In Ihren Vorträgen und Büchern nennen Sie ja immer wieder drei Schlüssel für ein selbstbestimmtes und glückliches Leben. Akzeptanz, Liebe und Vergebung. Warum Akzeptanz, warum Liebe, warum Vergebung?
Die Liebe ist das Allerwichtigste und das andere, Akzeptanz, Toleranz, ergibt sich daraus. Ja, das heißt, jeder kann sich dem Gedanken öffnen. Unser Herz weiß es sowieso, dass wir von Haus aus Wesen der Liebe sind. Heißt, von Haus aus Herzmenschen sind. Ja, wir können denken, wir können fühlen, aber wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Gefühle, wir sind auch nicht unser Körper. Wir sind von Haus ein Wesen des Geistes, das aus meinem Herz, wie mein Herz sagt, aus der Liebe stammt. Nennen Sie Gott, Göttin, Vater, Mutter, Gott, nenne ich die Allliebe. Und das heißt, die Herzen der Menschen in meinen Vorträgen und Seminaren spüren es, sie verstehen das. Wenn das wahr ist, dann ist dieses Wissen in uns gespeichert und ich tue nichts anderes, als in meinen Vorträgen und Seminaren Menschen daran zu erinnern, was schon in ihnen ist. Ich versuche keinen zu überzeugen, nicht zu missionieren, ich biete es an und wer das nicht hören will, der muss es ja nicht hören. Und die sagen, das tut mir gut, das passt, das stimmt, da kann ich was mit anfangen. Die sind herzlich willkommen und da haben schon zigtausende von Menschen in den letzten 10 Jahren ihr Leben deutlich geändert. Durch, wie Sie schon sagten, Vorträge, Meditationen und Seminare und Bücher.
Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, Ihre Arbeit sei sichtbar gemachte Liebe?
Nicht nur meine, das trifft für jede Arbeit zu, die wirklich eine gute Arbeit ist. Arbeit ist Verwirklichung der eigenen Talente, dessen, was in mir ist, was in jedem von uns, das will gefunden werden und hinausgebracht werden in die Welt. Jeder hat seine spezifischen Schätze und Talente, egal wo er arbeitet und was er arbeitet. Und das Herz sagt, tu das, was dein Herz zum Singen bringt. Das wäre schon schön, wenn jeder auch beanspruchen würde, innerlich sagen, ich suche die Arbeit oder ich finde die Arbeit, die meinem Herzen und meinen Talenten entspricht und sie dann aber auch mit Liebe, Achtsamkeit und Dankbarkeit tun.
Was sind denn Ihre Talente?
Ob die sind schon ein paar mehr, ich könnte da eine kleine Liste machen. Zum Beispiel gut zu schreiben. Ich schreibe eigentlich, wie ich spreche, in meinen Vorträgen und Seminaren. Ich brauche keine Fremdworte, ich kann komplexe Sachen sehr klar und einfach für jedermann verständlich machen. Zu meinen Vorträgen kommen Menschen von 15 bis 80 aus allen Berufs- und Bildungsschichten. Das zeigt, ich bin verständlich, ich werde verstanden. Auch dazu habe ich einfach viel Humor in meinen Vorträgen. Das hilft auch zu verstehen. Kann gut organisieren, habe das immer schon gerne gemacht. Also ich sage immer so salopp, ich war schon im Kindergarten Kindergartensprecher. Von daher macht das mich ausdrücken und mit anderen Gemeinschaft machen, mit anderen etwas machen, macht mir einfach Freude. Ich bin kein Einzelkämpfer, sondern ich liebe, mit anderen etwas Schönes zusammen aufzubauen. Und das machen wir jetzt seit 10 Jahren. 40 Mitarbeiter im Büro und sehr viele, 50, 60 gute Therapeuten, naja, 100 schon, die als Assistenten oder Seminarleiter arbeiten und quasi in meine Stapfen treten.
Da möchte ich gleich auch noch drauf kommen. Ich möchte erst noch mal dabei bleiben, Akzeptanz, Liebe und Vergebung. Mhm. Sie haben über die Liebe gesprochen. Warum sind Akzeptanz und Vergebung so wichtig und Schlüssel Ihrer Meinung nach, um dieses, wie Sie ja sagen, selbst geschaffene Leiden zu transformieren?
Akzeptanz, ich nenne es dann Annahme, Annahme dessen, was ist, dem liegt der Gedanke drunter, unter, dass alles, was da ist, seinen Sinn hat, seine Bedeutung und seine Berechtigung hat und anerkannt werden will. Das heißt, dieses Nein-Sagen, was wir uns angewöhnt haben, alles, vieles abzulehnen, was wir nicht mögen, ist einfach nicht klug. Heißt, es führt zu keiner Verbesserung der Verhältnisse, sondern alles, was da ist, was jetzt geschieht, ob mein Körper krank ist, ob ich die Arbeit verliere, ob mein Kollege ein Mobber ist oder nicht freundlich zu mir eingestellt ist, das ist jetzt so und da kann ich gegen kämpfen, dann hole ich mir blutige Nasen, beziehungsweise es ist sehr anstrengend, ich verbessere die Welt nicht durch Nein sagen, sondern was da ist, will erstmal so angenommen werden, auch wenn es unangenehm ist, weil, wie mein Herz sagt, in allem, auch im schmerzlichsten Erfahrung, ein Geschenk steckt. Nennen Sie das Geschenk zumindest eine Botschaft. In jeder Krankheit, in allem, was passiert in der Partnerschaft, mit den Kindern, mit dem Partner, ist eine Botschaft, die verstanden werden will. Und darum sage ich, wenn du erstmal Ja sagst, das heißt dem Leben Vertrauen schenkst, dass das, was sich jetzt zeigt in deinem Leben, einen Sinn macht, dann wirst du diesen Sinn meist zeitversetzt, 1, 2 oder 3 Jahre oder noch 2 Monate später erkennen. Ich frage in meinen Seminaren immer, wer hat schon eine schwere Krankheit oder einen schweren Unfall? Zeigen, sagen wir, 100 Leute auf. Ich sage, wer von euch weiß heute, ein paar Jahre danach, was für einen Sinn das hatte? 90 zeigen auf, die meisten wissen es.
Trotzdem stößt mir das auf, wenn ich Ja zu allem sagen soll, also auch zum Beispiel Ja dazu, wie die Welt ist, wenn ich in einer Diktatur lebe, wenn ich in Fukushima lebe, soll ich dann Ja sagen dazu, was dort passiert?
Das ist eben der Punkt. Ja sagen, dass es geschehen ist und dass es jetzt da ist, dass ich mein Haus verloren habe, da kann ich Nein sagen zu, davon kommt das Haus nicht wieder. Wenn ich Nein sage zur Krankheit, kommt die Gesundheit nicht wieder. Sondern die Veränderung der Welt geschieht, dass ich erstmal Ja sage zu dem, was jetzt im Moment da ist. Denn das ist ja da, das wird auch der logische Verstand verstehen. Was jetzt da ist, will akzeptiert werden. Unser Verstand wehrt sich aber dagegen. Wenn jetzt bei Ihnen zu Hause, wie ich immer sage, eingebrochen wird und der Familienschmuck geklaut wird, dann soll der nicht mehr da sein. Auch wenn der Kopf sagt, scheiße, er ist weg. Der Beweis, er ist weg. Das heißt, was jetzt da ist, soll da sein, was weg ist, soll weg sein. Wenn der Körper krank ist, soll er jetzt krank sein, wenn er gesund ist, soll er jetzt gesund sein. Das klingt für den Kopf fast banal, aber es ist wirklich ein Schlüssel, Ja zu sagen zu dem, was jetzt da ist, denn das öffnet die Energien in uns und in der Welt, dass es sich morgen ändern kann. Auf Deutsch, was du ablehnst, das muss bei dir bleiben, das kann sich nicht verändern. Und wir haben seit der Kindheit, in der Natur kann kein Tier, kein Baum Nein sagen. Ja, und kein Baum sagt, keine Eiche sagt zu Birke, ich möchte deine weiße Rinde haben.
Na ja gut, wir sind Menschen.
Ja, aber das besteht eben die Freiheit, dass wir Menschen sind, haben wir die Freiheit, Nein zu sagen und haben die Möglichkeit, Leiden zu erschaffen. Jetzt könnte man lange darüber diskutieren, warum hat er sich das erschaffen, die Möglichkeit, Leiden und Mangel zu erschaffen, aber wir haben es. Wir haben Wahlfreiheit. Aber den nutzen wir nicht bewusst. Aus unserer Kindheit und aus vielen Generationen übertragen haben wir gelernt, vieles abzulehnen. Und wenn ich was ablehne, dann kann es sich nicht verändern. Das heißt, viele Menschen glauben nach wie vor, wie zum Beispiel der berühmte Wutbürger, wenn ich sage, diese Welt sollte friedlicher sein, dann stimmen ihnen 90 von 100 Leuten zu. Ja, genau. Und ich sage, spür doch mal rein, schließ die Augen und sag den Satz mal, diese Welt sollte friedlicher sein. Wie reagiert dein Körper auf diesen Satz? Die Erfahrung zeigt, der Körper zieht sich zusammen, wird eng, schwer. Nicht, weil die Welt so ist, sondern weil du denkst, sie sollte nicht so sein, wie sie ist. Das setzt uns in einen Konflikt mit dem jetzigen Zustand der Welt. Diese Welt sollte jetzt in diesem Moment genauso sein, wie sie ist. wenn ich die Menschen, den Kollegen, den Chef, mich selbst, meinen Partner, auch wenn er nicht treu ist oder sonst was, mein Herz offen halte und ihn so annehmen kann, das, was mir geschieht, meine Erfahrung, lege ich erst die Voraussetzung, die energetischen Voraussetzungen, dass sich morgen etwas ändern. Ansonsten kämpfe ich dagegen an und erzeuge unheimlich viel Reibung. Ja, und der dritte Punkt, Vergebung, beruht darauf, dass ich erkenne, erstens, ich habe mich verurteilt, schon in der Kindheit, ich bin nicht gut genug, nicht fleißig genug, nicht dünn genug, nicht attraktiv genug, nicht diszipliniert genug und so weiter. Lassen wir die Leute mal aufschreiben, jeder darf mal aufschreiben am Abend, was er alles nicht gut findet an sich und was er verurteilt. Dann, was er an anderen verurteilt. Diese Verurteilung kann ich zurücknehmen, wenn ich erkenne, ich habe mich geirrt. Wie kann ich das erkennen? Wenn ich mich frage im Herzen, habe ich es vielleicht doch immer so gut gemacht, wie ich konnte? Und ihr Herz wird ja sagen. Der Kopf sagt, nein, 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 nein. Ich habe so viele Fehler gemacht. Das hätte ich nicht machen sollen und der hätte auch das und das nicht machen sollen. Das bringt mich in den Konflikt hinein. Heißt, Verurteilung ist trennendes Denken. Ja, ist trennendes Denken und das erzeugt Konflikte und Unfrieden in mir. Und wenn ich vergeben, da kommt der Begriff ja, vergeben ist ja ein schillernder Begriff aus der kirchlichen Ecke. Ich definiere Vergebung als das Erkennen eines Urteils, eines Irrtums. Ich habe mich geirrt, als ich dachte, mein Vater hätte ein anderer, ein besserer Vater sein müssen. Und ich sage, nein, hat er nicht können. Und er, wie deine Mutter, haben es so gut gemacht, wie sie konnten. Genau wie du es in den letzten 10, 20 Jahren so gut gemacht hast, wie du konntest. Wenn wir uns diesem Gedanken öffnen, dann kann das Herz aufgehen und dann kann ich sagen, danke für den Vater, der du warst. Danke für die Mutter, die du warst.
Trotzdem frage ich mich, ist das so einfach? Es gibt viele Menschen, die eine Traumatisierung haben, die unglaublich schlimme Sachen erlebt haben, nicht nur in ihrer Kindheit. Hm. Ja, es gibt Menschen, die in gesellschaftlichen Verhältnissen leben, wo es einfach schwerfällt, ja dazu zu sagen.
Ja, aber zum ersten Punkt, traumatisierte Menschen finden sehr stark zu uns in unseren Seminaren. Wir haben auch Seminare insbesondere zu Missbrauch. Also wenn ich eine Transformationswoche mache, dann habe ich mindestens 20 Frauen darin, mindestens, wenn ich 30, die heftige Missbrauchserfahrung in der Kindheit hatten. Und diese erkennen dort, wie sie Frieden machen können. Wir erkennen dort in ihren Meditationen, wie sie, auch Kinder, die geschlagen worden sind, wie sie zwar in der Kindheit 5 Jahre geschlagen wurden oder wie lange, aber was passiert danach? Sie bleiben im Opferbewusstsein stecken und wenn sie schauen, was danach geschah bis 30, 40, erkennen diese Menschen, sie haben sich selbst in ihren Gedanken weitergeschlagen. Sie sind diesem Opferbewusstsein stehen geblieben mit dem Gedanken, ich bin ein Geschlagener, eine Geschlagene. Und dann steht auf der Stirn, bitte hau mir eine rein. Heißt, wenn ich mich selbst verurteile, für das, was ich da erlebt habe. Nicht nur den Vater. Der Selbstverurteilung, der Selbsthass sitzt da ganz tief. Und wenn ich mich selbst hasse, ob es mir bewusst ist oder nicht, fordere ich andere auf, mir wieder eine reinzuhauen. Heißt, ich fordere das Leben auf, ich habe es nicht verdient, ich bin nicht gut genug und kriegst du wieder eine.
Bleiben wir mal beim Missbrauch. Ich glaube, da geht es ja weniger oder jedenfalls nicht nur darum, sich selbst zu hassen, sondern vor allen Dingen den Täter.
Nicht nur, aber auch.
Ja, aber und dem sollte ich dann ja Ihrer Meinung nach vergeben.
Ja, weil diese Frauen, dieser Mann, es werden auch viele Jungs missbraucht von ihren Müttern, was eher eine große Dunkelziffer ist, erkennen in diesen Meditationen und in den Gesprächen, dass es geschehen ist, was geschehen ist. Und dass es kein bewusster Akt ist von einem, dass ein Mensch, der einen umbringt oder missbraucht, einen beklaut oder sonst was ist, das Zeichen oder die Handlung eines sehr unbewussten Menschen ist, der nicht weiß, was er tut. Und wenn wir erkennen, dass auch wir selbst oft nicht wissen, was wir tun, da kann das Herz geöffnet werden für diesen Vater. Das kann man einem, der nicht das erlebt hat, nicht in einer Minute beweisen, schon gar nicht. Ich kann nur sagen, Tausende von Menschen, die harte kindliche Erfahrungen gemacht haben, können über diesen Weg, der nicht 10 Jahre dauert und keine 500 Therapiesitzungen oder keine 200, können den Weg in den Frieden mit sich, mit dem Täter, mit der Vergangenheit finden und tun das. Und
also der Weg ist dann, sein Herz wieder zu öffnen.
Für sich besonders, für das, was da geschehen ist und Frieden zu machen mit dieser Vergangenheit, damit die Zukunft eine andere sein kann.
Sie sagen ja, Sie haben es auch eben schon erwähnt, wir alle haben Schöpfer. Kraft. Wir gestalten, wir erschaffen unser Leben selbst.
Demzufolge, und zusammen mit anderen, ja.
Ja, aber demzufolge darf es ja für Sie dann eigentlich keine Opfer geben, sondern nur Täter. Wir kreieren dann ja alles in unserem Leben selbst.
Weder Opfer noch Täter, sondern es gibt nur Schöpfer, und zwar entweder Unbewusste oder Bewusste.
Und das heißt, Sie haben eben schon öfter die Krankheiten angesprochen, das heißt ja dann auch, ganz konsequent verfolgt. Wir erschaffen unsere Krankheiten selbst. Das ist ja auch ein Thema häufig auf Ihren Vorträgen. Das finde ich gelinde gesagt schwierig.
Natürlich, und viele finden es empörend, dass ich das sage, aber die Betroffenen haben ein Interesse daran, zu erfahren, wie ist die Krankheit entstanden. Und wenn ich erfahre, ich habe es selber auf völlig unbewusste Weise gemacht, dann bedeutet das, dann kann ich es auch ändern. Wenn ich glaube, wie Medizin und andere sagen, dass es nur Vererbung ist, dass es nicht in meinem Machtbereich ist, mich selbst krank zu machen, dann ist die Botschaft auch, ich kann mich dann auch nicht gesund machen. Dann ist das Schicksal, war das Leben, die Genetik oder sonst was.
Damit kann ich was anfangen. Womit ich Schwierigkeiten habe, ist, dass ich dann ja schuld bin daran. Und das finde ich problematisch.
Ja, und das ist der große Unterschied zwischen dem Wort Schuld und Verantwortung für die Ursachensetzung. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und ich kann Ihnen auch gerne die drei Fragen stellen, die jeder sich stellen kann, um zu erfahren, wann er sich wie krank gemacht hat. Die erste Frage ist, wie alt warst du, als die Krankheit auftauchte? Angenommen, du warst 35. Augen schließen und nochmal dorthin gehen, vor die Jahre vor 35, und dich fragen, was geschah 6 Monate bis 24 Monate vor 35, also zwischen 32 und 35 ungefähr. Was geschah da in deinem Leben? Und meine Erfahrung, ich habe die Frage jetzt bestimmt 500 Menschen gestellt und keiner hat mir gesagt, leck mich am Arsch, auf Deutsch gesagt, oder das ist eine doofe Frage oder die beantworte ich nicht. Die konnten innerhalb von einer Minute fast alle sagen, ja, da passiert was, da war was. Erstens, entweder einer ging aus meinem Leben, entweder ein Partner verließ mich plötzlich oder ein Kind starb oder ein geliebter Oma, geliebter Opa oder ein Elternteil oder sonst was. Jemand ging aus meinem Leben, entweder durch Tod oder verlassen. Auf dieses oft plötzlich eintretende Ereignis, nicht erwartete, reagiert der Mensch mit einem Schock und mit einem Gedanken. Und dieser Gedanke heißt dann auch oft, jetzt ist alles aus. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Und dieser Gedanke hören alle Zellen meines Körpers, genauer gesagt meines Energiekörpers. Dieser Körper reagiert darauf. Das heißt, Körper hört Gedanken und Entscheidungen und muss dem Geist folgen. Das heißt, Körper folgt dem Geist. Und wie Schiller schon sagt, Geist formt den Körper. Zweiter Fall war, dass mehrere, 3, 4 stressauslösende Faktoren aufeinander kamen und eine völlige Situation der Überforderung herbeirief, wie zum Beispiel, wir waren am Bauen und ich wurde schwanger und mein Mann ging fremd. Ja, diese Frau, völlig verzweifelt, möchte am liebsten aufhören. Manche sagen, ich könnte mir einen Strick nehmen. Ja, wo ist der Ausgang? Und der Körper hört das und reagiert darauf und beginnt die Krankheit zu bilden. Wer sich davon überzeugen will, der kann das mal im Seminar selber erleben. Aber die Betroffenen selbst sind die, die es am ehesten verstehen, weil sie suchen nach einer Lösung.
Ich kann verstehen, dass Sie vermitteln wollen, wenn man sich seine Krankheiten selbst erschafft, dann kann man sie auch selbst heilen oder kann auf jeden Fall, wie Sie sagen, den Zellen die Botschaft geben,
mich
wieder zu heilen.
Ja.
Ja? Gut, trotzdem gibt es noch eine Außenwelt, eine Umwelt. Also ich habe eben schon mal Fukushima angesprochen. Wenn ich einen Krebs bekomme, ne, aufgrund zum Beispiel einer radioaktiven Belastung, klar, oder wenn ich neben einer Chemiefabrik lebe oder es gibt bestimmte genetisch vererbte Krankheiten, gibt es ja nun mal. Was mache ich denn dann?
Das sind zusätzliche Dinge, aber wo sie Genetik, das sind zusätzliche Dinge natürlich, die die Menschen gemeinsam unterliegen. Das ist die Frage, wie viel Resistenz hat der eine Körper oder der andere. Aber wo Sie Genetik ansprechen, ich kann die Medizin verstehen, dass sie sagt, bei deiner Oma haben wir das schon festgestellt, bei deiner Mutter hatte Magengeschwür und jetzt hast du auch Magengeschwür. Das muss ein genetischer Faktor sein. Aber ich lade jeden Mediziner ein, dahinter zu steigen und mal zu untersuchen, welche Verhaltensmuster, welche Eigenschaften, welche Muster hatte die Oma, hatte die Mutter und hatte die Tochter. Was ist da übergeben worden? Meine These ist, dass was die, wie die sich verhalten haben, zum Beispiel das Aufopfern der Frau für andere, das nicht um sich kümmern, dass sich immer in die Sorgen machen, in die Angelegenheit anderer Menschen, aber nicht sich im Fokus der Aufmerksamkeit sehen. Das ist ein Muster, was von Frauen über viele Generationen übertragen wird, übergeben wird und das entsprechende Muster in dem Gen erzeugt. Ja? Das heißt, es gibt eine Ursache hinter der genetischen, hinter der physiologisch feststellbaren Tatsache, der die Genetik. Und da würden viele fündig werden.
Sagen Sie das mit dem, wir erschaffen uns das selbst, auch Menschen, die zum Beispiel mit einer Behinderung schon auf die Welt kommen?
Nein, natürlich nicht. Aber diese Behinderungen und andere Dinge, mit denen die Menschen auf die Welt kommen, sage ich, das ist eine Entscheidung der Seele. Auch wir haben uns dazu entschieden, in diese Familie, mit diesem Körper, in einen gesunden oder mit einem nicht gesunden zu kommen. Aber das muss keiner glauben. Mein Herz sagt das. Das ist eine, im wissenschaftlichen Sinn, eine These.
Fassen Sie das nochmal zusammen, Robert Betz. Was genau müssen, ich glaube, das Wort müssen mögen sie nicht so. Können wir Menschen?
Wir müssen nichts, wir sollen nichts, wir können, wir dürfen, wir
was
können.
Was können wir Menschen ihrer Ansicht nach tun, um uns Gesundheit, eine erfüllende Arbeit, liebevolle Beziehungen und Fülle in unserem Leben selbst zu erschaffen?
5 Punkte. Erstens, die Verantwortung übernehmen. Im Sinne von, ich öffne mich dem Gedanken, dass ich Schöpfer war, bin und sein werde. Aufmerksamkeit darauf legen, welche Energien, Gedanken, Worte und Handlungen ich in die Welt schicke, welche Qualität sie haben, wie sie schon morgens aufstehen, in die Firma gehen, in die Welt gehen. Wenn sie morgens schon aufstehen, ich muss arbeiten, ich muss leben, dann ist es so, als wenn ein Vogel am Ast sitzt, der sagt, ich muss heute schon wieder singen. Ja? Kommt als verrückt vor, aber genauso verrückt handeln und denken Menschen. Ich muss aufstehen, ich muss arbeiten. Dann wird diese Arbeit keine Freude. Tag. Und komme abends erschöpft nach Hause. Das heißt, durch diesen ersten Punkt, ich übernehme Verantwortung, nehme ich meine Schöpfermacht und Kraft in die Hand. Ich werde aktiver, handlungsfähiger Gestalter meiner Lebenswirklichkeit. Tue ich das nicht und sage, hoffentlich habe ich heute Glück und verurteile noch die Wirtschaft und das Leben und so weiter als schwer, verurteile mich selbst, bin ich auch Schöpfer, nur unbewusster und erzeuge Leid. Punkt 2 haben wir besprochen, das annehmen, was jetzt ist. Und es nicht verleugnen, verdrängen und verurteilen, weil es eine Botschaft für mich hat. Wenn ich verlassen werde von meinem Partner nach 20 Jahren, ist das vordergründig unglücklich und trauererzeugend oder wuterzeugend. Hintergründig liegt da ein Sinn drin. Viele sagen, wenn er sie nicht gegangen wäre, hätte ich meinen süßen Hintern nicht weiter bewegt. Ich wäre stehen geblieben. Danke, dass du damals gegangen bist. Punkt 3, nimm deine Urteile zurück und vergebe. Öffne dein Herz dafür, dass du die anderen es so gut gemacht haben, wie sie konnten und dass du deine Urteile dir gegenüber zurücknimmst und dein Herz wieder öffnest. Und Punkt 4 heißt, fühle deine Gefühle, die du bisher immer unterdrückt und abgelehnt hast, von Angst, Trauer, Wut, Scham, Schuld, Neid, Eifersucht. Öffne dein Herz dafür und fühle sie bejahend und verwandle sie dadurch. Diese Gefühle sind für mich unter anderem der Krankmacher Nummer 1, denn der Körper kann Emotionen nicht verdauen.
Ich muss da mal kurz einhaken. Ich glaube, für viele Menschen ist es nicht so leicht, ihre Gefühle einfach mal bejahend zu fühlen. Also gerade zum Beispiel Angst.
Natürlich,
weil sie keine Anleitung haben. Also viele Leute machen dafür eine lange Therapie oder kommen sogar in eine Klinik. Also sie sagen das so leicht daher.
Ja, aber die klassische Psychologie hat da nichts zu bieten. Ich hatte selber Angst und ich hatte damals Panikattacken. Und kein Mensch, Professor für Psychologie, konnte mir nicht helfen. Andere Therapeuten auch nicht. Und bis heute gibt es keine Ausbildung, wie Gefühle, Emotionen, die ja fließen wollen, darum heißen sie Emotion, die bejahend gefühlt werden wollen, verwandelt werden.
Ich glaube, diese ganze Achtsamkeitsschule, die geht jetzt schon in die Richtung, ne? Die auch mehr Einzug.
Achtsamkeit
in
kommt aus dem Osten, ist sehr gute Voraussetzung, zeigt noch nicht, wie ich verwandle etwas. Einen unangenehmen Zustand wie Trauer in Freude, Wut in Freude. Und wenn ich zu viel Angst vor meiner Angst habe, dann nehme ich meine Unterstützung. Und der 5. Punkt heißt, triff eine neue Wahl. Und zwar bewusst. Denn wir treffen sowieso dauernd Entscheidungen. Jeden Morgen treffen wir Entscheidungen, wie wir den Tag gehen, wie ich meiner Frau, meinem Partner begegne. Aber wir treffen sie unbewusst. Und das Wichtige ist, dass wir, wenn wir unser Leben ändern wollen, dass wir jetzt klar und bewusst Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, ich lebe ein Leben nach der Stimme meines Herzens. Hör auf, mein Herz zu verraten. Es anderen recht zu machen, mich zu verbiegen, weil ich Angst habe, dann könnten die anderen mir böse sein. Wer heute glücklich sein will, der muss damit rechnen, dass einige Normale sich abwenden von ihm und sagen, jetzt bist du blöd geworden, ja, weil du nicht mehr normal bist. Du verurteilst
nicht mehr normal unglücklich.
Nicht mehr normal unglücklich, nicht mehr normal tratschend, verurteilend, über die anderen herziehend und so weiter. Das mögen die anderen nicht. Und dennoch, wenn der einzelne Mensch hinkommt und merkt, dass nach Wochen, dass sich was in ihm tut, fängt an zu lächeln und Freude zu verstrahlen, das zieht dann andere schon an, ob in der Firma, ob im Privaten. Die sind dann neugierig, irgendwann kommen die sagen, was machst denn du? Du scheinst so ausgeglichen. Hast du ein Rezept? Ja. Und das ist das Wichtige. Freude und Liebe, ein glückliches Herz, zieht sich mit der Zeit durch. Heißt, wirkt anziehend und ansteckend. Das ist, Menschen interessieren sich dafür.
Für das Tischgespräch auf WDR 5 haben Sie sich ein Lied der deutschen Sopranistin Marietta Zumbühlt gewünscht, die Sie auf Ihren Vorträgen manchmal auch begleitet, und zwar den Titel Dasein.
Wenn ich einmal auf mich zurückgeworfen bin, ist es Zeit zu überlegen, wer ich denn wirklich bin und was ohne all die anderen übrig bleibt, fühl ich ohne meine Maske noch genug Geborgenheit. Dann spüre ich tief in mir ein Vertrauen, dass sich Bahn bricht und aufblüht und ich sehe auf einmal klar. Ich will da sein, jeden Augenblick, einfach leben, was mein Leben bringt, ganz langsam, Stück für Stück. Ich will da sein.
Dasein, gesungen von Marietta Zumbild im WDR 5 Tischgespräch mit Robert Betz und Kirsten Pape. Ich will da sein, ob in Freude oder Traurigkeit, bis zum Happy End, heißt es in dem Lied. Das klingt so, als hätten Sie den Text selbst geschrieben, Robert Betz.
Hätte ich noch schreiben können, aber diesmal war es nicht. Der war schon früher fertig. Aber er ist genial. Er ist schön, er berührt und er ist voller Sinn. Und er gefällt mir. Und deswegen spiele ich ihn sehr gerne am Anfang meiner Vorträge.
Lassen Sie uns nochmal zurückkommen zu Ihrem eigenen Lebensweg. Ich habe vorhin schon ein paar Stationen genannt. Sie sind in Troisdorf geboren, in einem katholischen Elternhaus groß geworden, in einer Familie mit 4 Geschwistern, 2 Pflegekindern, Oma und Opa lebten auch mit im Haus. Wie hat das Ihren eigenen Lebensweg geprägt, auch diese Großfamilie?
Da war ich noch sehr klein, als wir wirklich in Großfamilie waren. Ich bin ja ein Nachzögling sozusagen. Meine Mutter war 42. Und als ich 10 war, waren die meisten schon wieder aus dem Haus. Also da war es nicht mehr so voll. Bei uns war immer so viel Leben rein und rausgehen, so viel auch Verwandte, so viel. Ein offenes Haus war das bei uns, wie ein offener Taubenschlag. Das war ein sehr soziales Haus. Und darüber war ich sehr froh. Da erlebt man was und da ist man kein Einzelkind und sonst was, da hat man sehr viel Kontakt. Ich habe diese Kindheit als sehr, ja, als gut erlebt, im Sinne von, manche schreiben immer, die glauben, ich hätte so eine unglückliche Kindheit gehabt, weil ich immer auf die Kindheit zurückkomme, was da entstanden ist. Natürlich ist bei mir auch dasselbe entstanden wie bei allen, das heißt, man verstrickt sich mit Mutter und Vater. Da meine Mutter 42 war und schon viele Operationen hinter sich hatte, weil sie die katholische Lehre etwas falsch verstand, wie viele, nimm dein Kreuz auf mich und je mehr ich leide, desto eher komme ich in den Himmel. Das kennt man auch im Rheinland, im Fröhlichen. Hat sie sehr viel Krankheiten erschaffen. Und außer dem Herz ist sie fast überall operiert worden. Und das hat mich natürlich alle beeindruckt in der Familie. Wir waren alle traurig, wenn Mutter wieder mal krankenhaus war und ich wusste, klappt's diesmal, kommt sie nochmal durch und so weiter. Das beeindruckt jedes Kind und deswegen zum Beispiel verstricken sich in dem Sinne und suchen sich nachher auch Frauen, die sie wieder retten können, als kleiner bzw. dann großer Junge. Und das war natürlich auch so.
Das haben Sie auch gemacht?
Ja, natürlich, 20 Jahre lang. Das ist, ich sage mal auf meinen Vortrag, sehr teuer und frustrierend.
Ja. Also Sie sind jetzt geschieden?
Ja, ja, glücklich.
Ja. Sie sind ja vor kurzem 60 geworden und soweit ich weiß, haben Sie im Moment keine Beziehung und Sie haben ja auch keine Kinder. Ne?
Ich habe schon eine Beziehung, aber das ist so ein Privatleben, das möchte ich auch für mich behalten. Die ist sehr, sehr erfolgreich und segensreich und voller Freude.
Ich möchte trotzdem noch mal kurz zur Kindheit zurückkommen, einfach deswegen, weil Sie auf Ihren Vorträgen ja eben sehr viel von den verletzten inneren Kindern sprechen, die wir alle in uns tragen. Da haben Sie viele Meditationen-CDs auch zu veröffentlicht. Ja. Sie haben es kurz jetzt erwähnt, Ihre Mutter war viel krank, aber wie verletzt war oder ist denn Ihr inneres Kind?
Das war damals höchst verstrickt und musste natürlich genau wie fast jeder gelernt, ich muss hier etwas tun, um geliebt zu werden. Zum Beispiel, ich muss hier gute Laune verbreiten zwischen einem Vater, der voller Ängste war, eher autoritär war, verschlossen war, eher zynisch war, Mutter, die eben stockkatholisch war, leidend war, für alle was Gutes tun wollen, Mutter Teresa auf unserer, in unserem Dorf sozusagen. Das ist ein Spannungsfeld und das versuchen sie als Kind intuitiv auszugleichen, indem sie einfach immer lächeln, als Beispiel, ja, oder helfen wollen. Vater besänftigen, Mutter helfen, gut sein und so weiter. Ja, und das ist ein einfaches Muster, ob mit dieser oder jener Mutter, jenem Vater, jeder verstrickt sich. Und das war bei mir genauso. Und deswegen bin ich damals eben, ich bin sogar mit 10 Jahren erstmal 3 Jahre ins Kloster gegangen, nach dem Motto, mein Bruder war schon 10 Jahre oder 8 Jahre im Kloster, quasi um die Familie zu entlasten. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozusagen, je weniger zu tun ist, desto besser geht es vielleicht Mutter. Das mag auch ein unbewusstes Motiv gewesen sein. Ich hatte aber nach 3 Jahren genug vom Klosterinternat von Missionsschule in Steilholland, bin dann wieder zurück. Ja, aber da sind Muster, die entdecken sie im Nachhinein. Ich habe im Nachhinein entdeckt, dass ich stückweise dem Beruf meines Vaters und meiner Mutter gefolgt bin. Mit 17 wurde ich dann, also wahrscheinlich wegen der Mutter katholisch, bin ich ins Kloster. Mit 17 ergriff ich den Beruf meines Vaters, habe Industriekaufmann gelernt, dann neutral Abendgymnasium und dann wieder Psychologie, wieder dieses Sozialarbeiterrichtung auf Deutsch und danach wieder in die Wirtschaft. Und das ist interessant, wie wenn man feststellt, warum man welche Berufe ergreift. Das heißt, ich bin den Verstrickungen des Elternhauses natürlich auch nicht entgangen. Aber es ist auch nicht so, dass sie jeden Tag da ans Kreuz genagelt werden. Also ich bin da nicht jetzt groß eingesperrt worden oder sonstige Dinge.
Stichwort Kloster, Sie berufen sich ja auf christlich-spirituelle Wurzeln. Was heißt das? Weil mit Christentum hat das, was Sie lehren oder erzählen, ja eher weniger zu tun. Im Christentum ist Gott der Schöpfer und nicht wir selbst erschaffen unser eigenes Leben.
Das ist falsch verstanden, das Christentum. Ich bin absolut Christ. Und ich weiß, dass das, was Jesus vor 2000 Jahren gesät hat, jetzt aufgeht. Und ich greife das sehr gerne auf. Das heißt, was hat er gesagt?
Sie interpretieren es anders als die Kirche.
Ja, ich interpretiere das, was mein Herz sagt. Entweder ist es Liebe oder ist es nicht Liebe. Liebe dich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe deine Feinde. Und da sind wir noch nicht angekommen. Aber da können wir noch hinkommen.
Ja? Aber mit der Kirche haben Sie dann eher weniger am Hut, oder?
Mit der Institution nicht. Ich bin 21 ausgetreten. Aber es gibt da viele Jungs, die in Schwarz, die gut drauf sind. Heißt, die trotz der Politik ihrer Institution sehr liebevolle Wesen sind. Ja, und das ist schön. Da wird sehr viel Veränderung geschehen, auch in nächster Zeit, bin ich mir sicher. Weil wir Menschen, ob wir in der Kirche sind oder nicht, wir spüren, nochmal gesagt, dass da ein Herz in uns ist, das kein Chirurg finden kann, in der Mitte unserer Brust, dass wir uns sehnen nach Liebe. Die kleinen Kinder in uns sehnen sich nach geliebt zu werden, weil eben unsere Eltern uns nicht satt lieben konnten. Aber das Herz wirklich sehnt sich auch nach Lieben. Das heißt, danach Liebe in die Welt zu strahlen und mit Liebe und Wertschätzung hier in Firmen, in Gemeinschaften wieder miteinander umzugehen und zu begreifen, dass deine Feinde ja genauso wertvoll sind wie du, dass sie aus der Liebe kommen, egal wie sie heißen. Und das ist etwas sehr Christliches. Ob das die Kirche so oder so interpretiert, das ist mir egal. Jedenfalls mein Herz sagt, das ist wirklich mit Liebe gemeint.
Sie sprechen so viel von Ihrem Herz. Ich habe zur Vorbereitung auf das WDR-5-Tischgespräch auch eins Ihrer Seminare besucht und da arbeiten Sie ja teilweise ziemlich provokativ, auch mit den Teilnehmern. Ich habe mich da irgendwie gefragt, wie viel Liebe, wie viel Mitgefühl bringen Sie Ihren Teilnehmern entgegen, wenn die dann kommen mit ihren Leidensgeschichten?
Also wenn Sie ein Beispiel nennen, ich kann mich an keine Szene erinnern, wo ich lieblos, wenn Sie provokativ mit lieblos übersetzt würden, umgegangen bin.
Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Sie haben eine Frau, die irgendwie sagte, sie hätte jetzt ihren 17. Job oder so. Ja. Haben Sie dann sofort gesagt, Sie haben ein Problem mit Ihrem Vater, Vater gleich Arbeitgeber und um Sie machen die Männer wahrscheinlich nachts einen großen Bogen.
Ja, das tue ich aber immer mit einem Schmunzeln. Provokative Therapie ist etwas sehr Heilsames, wenn Sie es mit Liebe und Schmunzeln machen. Ja? Es geht nicht um Lieblosigkeit und einen vom Kopf zu stoßen. Es geht einem darum, sehr schnell auf den Punkt zu bringen und ihn anzustupsen an dem richtigen Punkt, damit er etwas ändern kann. Und in diesem Sinne ist es auch bei der Frau geschehen.
Worauf ich hinaus will, ist, wie viel Mitgefühl, wie viel Liebe empfinden Sie für die Menschen, die zu Ihnen kommen? Und was geben die Ihnen wiederum auch?
Ich liebe die Seminarteilnehmer. Das heißt, ohne Liebe, das ist das Wichtigste. Ohne Liebe könnte ich nicht arbeiten. Ohne Liebe hätte ich nicht einen Erfolg. Die Liebe ist das Zentrale, nicht das psychologische Erkennens von Ursache-Wirkungszusammenhängen, sondern das offene Herz, das Verstehen können, das Abholen der Menschen dort, wo sie stehen innerlich, bei ihrem inneren Kind, bei ihrem verletzten Kind. Wenn das nicht der Fall wäre, hätte ich nicht den Erfolg.
Sie sagen ja unter anderem auch, es reicht, wenn du meine CDs hörst. Hör sie 10-mal, hör sie 20-mal. Ich habe mich gefragt, ob das wirklich so umsetzbar ist und ob das nicht auch gefährlich sein kann, wenn man Menschen dann vielleicht in tiefe Verletzungen auch führt. Das tun sie durchaus, ne, in diesen Meditationen. Also ja. Die Menschen sollen sich Erlebnisse, Erfahrungen aus der Vergangenheit wieder hervorholen.
Sie dürfen.
Sie dürfen, genau.
Ja, und sie können, ja.
Ja, sie dürfen und sie können. Kann das nicht auch nach hinten losgehen?
Nein, sonst würde ich mir nicht trauen, das mit 800 Leuten zu machen. 800 Zuhörer im CCH und ich habe sie alle in die Kindheit geführt. Ausgangsposition war die Situation mit einem Menschen, mit dem sie sich heute nicht verstehen. Und dann rückführen in die Kindheit, dort durch Fühlen des Gefühls und nach dieser Lichtarbeit, die Sie vielleicht kennen von meinen CDs, nochmal zurückgehen in die Situation, die Menschen erkennen, da hat sich ja was gelöst. Und viele kamen nachher immer zu mir und sagten, danke für die Meditation, die hat aber was gelöst bei mir. Das heißt, wenn ich es mit 800 Menschen mache, dann muss ich ein ziemliches Vertrauen haben und dass ich sehr lange mache und weiß, was sie bewirken. Aber um wirklich zu wissen, was sie bewirken, müssen sie Betroffene fragen, die es machen. Wenn ich das sage, klingt das wie Reklame.
Ich möchte nochmal zurückkommen zur Verantwortung. Ihr Credo, dass es darum geht, für wirklich alles in unserem Leben selbst Verantwortung zu übernehmen, das ist sicherlich für viele Menschen schwer zu verstehen, denn es gehört ja eigentlich zu unseren beliebtesten Übungen, die Verantwortung für unser Leben und unsere Welt auf die anderen zu schieben, die Politiker
genau.
Zum Beispiel.
Ja, das wird nicht nur auf die Politik, auch im privaten Bereich, auf den Ex-Partner, der eben sich falsch verhalten hat, auf die Eltern, die hätten anders sein müssen, auf den Bruder, der uns Erbe gebracht hat, auf den Chef, der nicht die Aufmerksamkeit gibt.
Hat aber ja auch mitunter eine Berechtigung, oder?
Nur für den Kopf, der das glaubt. Natürlich ist der Chef und andere nicht vollkommen im Sinne. Aber ich frage, wenn du, wie es damals hieß, bevor du nicht den Balken in deinem Auge siehst, kümmere dich neben den Splitter im Auge des anderen. Heißt auf Deutsch, jeder, ob unsere Politiker, unsere Wirtschaftler, unsere Manager, haben ihre Berechtigung. Heißt, sind jetzt genau die Richtigen, die zu uns passen, die wir brauchen. Weil wir haben sie mit unserem gemeinschaftlichen Bewusstsein in die Welt gebracht. Das heißt, das Universum kennt da keine Fehler. Und darum ist es so wichtig zu gucken, was wertschätze ich denn nicht an mir? Was verurteile ich an einer Angela Merkel? Was verurteile ich an meinem Partner, am Chef etc.? Und mich frage, wo bin ich das auch? Das vertiefe ich in meinen Seminaren immer, wie gestern auch in Vorträgen. Was will ich nicht sein? Frauen wollten nicht so sein wie ihre Mutter. Was wollten sie nicht sein? Sie wollten nicht schwach sein. Also sind tausende von Frauen, haben sich die eigene Schwäche verurteilt und wollten nur stark sein. Das ist eine Einseitigkeit, die das Leben nicht zulässt, denn wir sind stark und schwach.
Trotzdem frage ich mich, lässt sich Ihre Sicht auf die Welt, auf diese individuelle Verantwortung, auf das Urteilen, Verurteilen eigentlich wertschätzen müssen, lässt die sich in politisches Handeln übersetzen?
Und,
oder anders gefragt, auch möchten Sie mit Ihren Vorträgen eigentlich auch politisch zu einer besseren Welt beitragen?
Wenn nach Politik gefahren, dann soll Politik diese Welt verändern. Ja, das ist ein Irrglaube. Wenn Menschen nicht selbst anfangen, ihre Verantwortung, wie sie sagen, ihre Schöpferverantwortung für ihr Innenleben zu begreifen und zu übernehmen, heißt in ihrem persönlichen Leben, im Verhältnis zu sich, zu ihrer Familie, zu ihrer Herkunftsfamilie, zu ihren Nachbarn, nicht Frieden schaffen, ein friedliches Leben praktizieren, heißt hinter die Fassade schauen eines wütenden Menschen, der eigentlich nach Liebe ruft. Mit welcher Berechtigung verlange ich dann von einer Frau Merkel, einem Minister, den Politikern, dass sie die große Welt in Ordnung bringen? Ich sage, Die Unordnung und der Unfrieden in der Welt da draußen ist der unmittelbare Spiegel in der Innenwelt aller Menschen.
Wenn ich jetzt darauf warten soll, dass sich bald 9 Milliarden Menschen jeweils persönlich selbst verändern, kann ich, glaube ich, lange warten. Es geht ja auch darum, sich dann vielleicht zu...
Was machen Sie stattdessen?
Wenn Gute Frage.
Ja, das ist eben der Punkt. Von den 9 Milliarden oder 8 Milliarden haben wir gerade auf der Erde. Das fängt immer beim Einzelnen an. Ob das eine Firma ist, ob das eine Gemeinde ist, ob das eine Stadt ist oder ein Land. Wir haben heute eine Menge Menschen, die seit 10, 15 Jahren auf dem Weg sind, insbesondere Frauen. Frauen kümmern sich weitaus mehr in den letzten 15, 20 Jahren um den Innenbereich, machen zum Beispiel Yoga. Letzte Woche stand drin, 25% aller deutschen Frauen machen schon Yoga. Das ist revolutionär. Ja, unter 10% der Männer. Das heißt, wir öffnen uns für Dinge, wo man vor 30 Jahren gesagt hat, bist du ballaballa. Ja, das sind wichtige Zeichen. Frauen lesen mehr über Zusammenhänge, sind neugierig und bewegen diese Welt sehr stark. Sie treiben die Transformation dieser Welt sehr stark voran. Also nochmal um Ihre Frage. Die Welt wird verändert durch die Veränderung vieler einzelner Menschen in ihren Familien, in ihren Betrieben. Und wenn das eine kritische Masse ist, wir brauchen keine 8 Milliarden Menschen dafür. Wenn eine kritische Masse, ich kenne jetzt keine Zahl, erreicht wird in einer Firma, in einer Stadt, in einer Gemeinde, wirkt das wie Dominosteineffekt und Sie werden das in den nächsten Jahren beobachten können. Schauen Sie mal in den nächsten 1, 2, 3 Jahre, was passiert in der Gesellschaft und in Politik. Zum Beispiel wird die Grenze zwischen Parteien, Sie haben es ja heute schon, wir haben große Koalitionen in Österreich, in Deutschland, in USA bricht das Parteiensystem langsam zusammen, nur 2 Parteien und jetzt spinnen die Republikaner mit ihrer Tea Party. Das ist ja ad absurdum geführt mittlerweile. Das heißt, ich behaupte, zwischen unter allen Parteien werden sich die herzorientiert leben, denken, herauskristallisieren im Vergleich zu denen, die aus Eigeninteresse, Eigennutz und in Verurteilung gegen andere. Da werden wir in den nächsten 3, 4, 5 Jahren eine sehr erfreuliche Entwicklung haben und Sie werden sie miterleben.
Wäre schön, wenn es so kommt.
Ja, gucken wir mal. Aber jeder von uns kann halt seinen Beitrag dazu leisten, dass er bei sich aufräumt.
So aller Mahatma Gandhi, sei du selbst die Veränderung, die du sehen willst in der Welt.
Das stimmt, ja.
Wie passt das aber dann damit zusammen, dass Sie sagen, wenn ich nichts verurteilen soll, ne, und jeder Mensch trägt eben zum Beispiel Gier und Hass und Neid und Wut ja in sich.
Ja.
Wenn ich mich jetzt selbst lieben und nicht mehr verurteilen soll, dann muss ich mich ja gar nicht verändern. Dann kann ich ja so bleiben und damit trage ich eben jetzt gerade nicht zu so einer Veränderung der Welt bei.
Nicht verurteilen heißt nicht ändern. Ich kann mein, habe ich am Anfang gesagt, völlig ungeordnetes energetisches System mit meinem Angst, Ärger, Wut, Neid, Eifersucht absolut verändern, indem ich es durch Annahme, bejahendes Fühlen, Frieden machen verwandle. Wir sind ja eine geladene Handgranate, wir laufen ja ungeordnet durchs Leben. Das ist ja das, unsere Knöpfe, unsere Gedanken, die Welt sollte, mein Partner sollte, meine Kinder sollten nicht, die Chefs sollten. Das ist ja lebendiger Unfrieden, den ich in die Welt trage. Und das kann ich verändern, indem ich mit mir, in mir, mit mir und der Welt und meiner Vergangenheit Frieden mache, mich von meinen Eltern entstricke und rund werde. Das heißt, die Dinge wieder in Fließen kommen. Und das ist dann ein Friedensträger, der Mensch, der diese Liebe zu sich selbst und in der Folge davon, dass Liebe, die Annahme, das Verständnis für den anderen, auch für den bisher Verurteilten entdeckt, dieser Mensch verändert die Welt mehr als Mahatma Gandhi oder irgendein anderer. Das wird verbreitet, das Licht und die Liebe verbreiten sich von einem Menschen, der morgens in die Firma reinkommt, mit einem lächelnden Gesicht, weil er eine gute Nacht hatte und weil er den Morgen schon beim Frühstück genossen hat. Der wird reinkommen in aller Ruhe und die anderen, die nicht bei sich sind, werden gucken, was hat denn der? Hat er was gegessen? Das heißt, er wirkt ansteckend. Er verbreitet einfach eine innere Ruhe in dieser Firma. Das ist unmittelbare Veränderung des Klimas in dieser Firma. Und diese Menschen werden auch kommen, denn das brauchen unsere Firmen.
Ihre Workshops und Seminare, die sind ja nicht gerade billig. Richten Sie sich bewusst eher an eine gut betuchte Klientel? Ich weiß, dass Sie auch immer dazu aufrufen, Ihre CDs zum Beispiel zu kopieren und zu verschenken.
Zum Beispiel.
Trotzdem zum Beispiel auf dem Seminar von Ihnen, wo ich war, hatte ich so das Gefühl, 2/3 der Teilnehmer waren Frauen über 40 und die wirkten eher gut betucht. Also was für Menschen ziehen Sie an und ist das bewusst?
Ja, das ist überall, wenn Sie ein Buch schreiben, dann ziehen Sie Menschen an, die lesen können und die gerne Bücher schreiben und keine, die kein Buch lesen. Ja. Das ist ganz normal, dass wir hier eine Bildungsbürgerschicht haben, dass ich nicht unbedingt den Fließbandarbeiter, aber dass ich auch Menschen vom Bau schon da hatte. Das ist ganz normal. Ja, aber nochmal zum Preis, wir machen nicht nur das umsonst, also dass Millionen CDs kopiert wurden, dass Sie im Monat einmal eine Live-Sendung sehen können von 2,5 Stunden, ein Seminar, ein Live-Seminar im Internet, das kostet nichts. Und viele andere Dinge. Sie haben jeden Tag in Facebook 2 DIN-A4-Seiten Texte umsonst. Sie haben so viel umsonst. Da sorgen wir schon für, dass viele auch leicht daran kommen können.
Ihre, ich glaube, Sie nennen das Robert Betz Transformations GmbH sogar mittlerweile. Sie haben eben gesagt, ne, Sie haben ja, 40 Mitarbeiter schon. Ist das so Ihre persönliche Vorstellung auch von Fülle und Reichtum, die Sie sich selbst im Leben erschaffen?
Das Thema Mangel und Fülle hat mich von Anfang an fasziniert, weil eben ich gewundert habe, wieso viele Menschen im Mangel sind. Ich selbst auch zeitweise, als ich in der Wirtschaft gearbeitet habe, mehr Geld ausgegeben, als ich einnahm. Das hat mich auch gewundert als ein Muster. Da bin ich hintergekommen, dass es mit der Vaterverstrickung zusammenhängt. Denn ich wollte nie in den Verdacht geraten, so geizig zu sein, wie ich meinen Vater verurteilt habe. Das war mein Handicap, das war mir aber nicht bewusst. Als es mir bewusst wurde, kann man wieder mit Geld umgehen. Aber mir geht's in dieser Arbeit überhaupt nicht um Geld, auch wenn das manche erstaunen mag. Geld ist erstmal nicht gut und nicht schlecht, da können Sie es neutral. Sie können damit was machen wie im Küchenmesser. Sie können etwas Gutes machen, einen mit umbringen oder Tomaten schneiden. Aber wenn Sie mit Geld umgehen können, und darum mache ich gerne, machen wir gerne Umsätze, dann können wir das Geld exzellent gebrauchen, nicht damit sich jemand dann bereichert, sondern um Sinnvolles zu finanzieren. Ja, unsere Firma macht zurzeit 10 Millionen Euro Umsatz und davon sind 9,5 Millionen Kosten. Ja, das heißt, bleiben maximal in diesem Jahr 500.000 brutto vor Steuern übrig. Was ist das bei 10 Millionen Umsatz? Das sind 250.000, die wir dann investieren können, entweder in Griechenland oder in Deutschland, in einem Seminarzentrum oder in anderen Infrastrukturen oder in Mitarbeitern. Ja, das ist wichtig, wenn wir das nicht hätten, wenn ich keine Firma haben würde, dann würde ich im Jahr vielleicht 3.000 Menschen erreichen, so 60.000. Das ist der Unterschied. Das heißt, ich habe durchaus ein Interesse, dass das, was wir machen, nicht nur ich und die Seminarleiter, ein immer breiteres Publikum findet. Das ist nicht nur legitim, das ist auch vernünftig und klug. Und wenn Sie sagen, wie viele in diesem Bereich spielen, das ist aber kommerziell, ja, dann kann ich mir das Lachen nicht verkneifen, weil jeder, der seine Butter kauft, der wirft dem Lebensmittelhändler nicht vor. Ja, Sie sind aber kommerziell, Sie verkaufen Ihre Butter, warum verschenken Sie die nicht?
Kommt der Vorwurf oft? Ja, ist das so?
Ja, besonders bei Menschen, die sich für spirituell halten. Aber den empfehle ich dann immer meinen Vortrag, warum Spirituelle später in den Himmel kommen. Der ist sehr interessant.
Sie sind ja sehr geübt darin, Ihre Botschaften in kurze, knackige Sätze zu packen. Gibt es etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern des Tischgesprächs zur ARD-Themenwoche zum Glück mit auf den Weg geben möchten zum Schluss?
Einfach liebe das Leben und das Leben liebt dich.
Das war der Psychologe und Autor Robert Betz. Ich bin Kirsten Pape.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.